Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Eishockey Podcast im Hochsommer. Das ist der Wahnsinn. Oberkörperfrei, Badehose an. Und wenn ich jetzt der Sprecher auf der Kirmes wäre, wir kennen sie alle. Höher, schneller, weiter. Die nächste Runde geht rückwärts. Anti, dann müsste ich ja fast sagen, wir drehen mal 5 Runden. 2 davon gehen rückwärts und wenn ihr die Hände oben lasst, dann gibt's Zuschlag ohne Ende. Wenn ich von 5 Runden spreche, Anti, dann möchte ich mal ganz kurz auf die letzten 5 Jahre der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zurückblicken. 2 Silbermedaillen, 2018 die Sensation bei der Olympiade in Pyeongchang, 5 Jahre später ein WM-Finale und eine Silbermedaille bei der WM in Tampere. Zwischendurch, glaube ich, war auch nochmal ein Halbfinale drin. Das ist ja ein Höhenflug, den kriegst du ja in keinem Kettenflieger, Freefall Tower, wie sie alle heißen, hin. Das ist ja phänomenal. Also da weiß ich ja gar nicht, Anti, wo soll das hingehen? Müssen wir Angst haben vor der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft? Muss demnächst in der Grundschule zwischen dem ganzen Lehrplan auch die Nationalhymne gelernt werden, dass die ganzen Nachwuchs-Cracks, die jetzt Schlittschuhe und Schläger kaufen wollen, dass die auch sofort wissen, wie die Nationalhymne gesungen wird. Einigkeit und Recht und Freiheit. Ich habe überlegt, ob ich mit der Nationalhymne beginne, Anti, aber ich brauche, bevor ich singe, ein Glas warmes Wasser, das steht mir aktuell nicht zur Verfügung.
Also du hast mich da jetzt in Höhen befördert. Ich habe doch Höhenangst und deswegen, du hast gefragt, müssen wir Angst vor der deutschen Nationalmannschaft haben? Ich habe Höhenangst, also momentan bei dem Höhenflug, ja, kann ich nicht mit. Aber auf der anderen Seite, absolut, also die Eishockey-Nationalmannschaft ist an der Weltspitze angekommen, sprich sie kann gegen Top-Nationen spielen. Sie kann gegen Top-Nationen gewinnen in bestimmten Konstellationen. Also das hat die Nationalmannschaft in den letzten Jahren gezeigt. Und das ist zumindest mal auf alle Fälle was, über das wir noch sprechen werden in diesem Podcast. Wir werden die WM ein kleines bisschen Revue passieren lassen. Aber vorher haben wir noch ein paar ganz aktuelle Themen. Und dann ganz zum Schluss, Ole, da freue ich mich ganz besonders drauf, habe ich eine Frage an dich heute. Und da geht's wirklich darum, wenn ihr es wissen wollt, wer hat die besten Infos? Wie kam die WM nach Deutschland? In Deutschland wird sie ja gespielt. 27 in der SAP Arena wird die deutsche Nationalmannschaft spielen. Wie sie nach Deutschland gekommen ist, das werde ich den Ulle fragen. Und warum Ulle da an vorderster Front steht und es genau wissen kann aus erster Hand, das erfahrt ihr alles ganz zum Schluss. Und jetzt geht's aber wieder aktuell weiter natürlich. Ulle, es gibt ein paar Sachen, warum wir am wie viel haben wir denn heute überhaupt? Zumindest du hast gesagt, im Hochsommer, im Juni einen Podcast machen. Es wird noch Eishockey gespielt und zwar in der East Coast Hockey League in den USA, also quasi die dritte Profiliga in den USA und natürlich in der NHL. Da steht Stand heute 2-1 für Las Vegas. Florida hat den Anschluss geschafft, hat in der Overtime 3-2 gewonnen. Aber in der East Coast Hockey League, da spielt sogar ein Mannheimer, Ulle.
Ja, und das ist sensationell. Lukas Kelble. Lukas Kelble letztes Jahr schon erfolgreich die Trophäe am Ende der Saison hochgereckt von dem Mannheimer Verteidiger. Und er steht aktuell wieder, du hast es gesagt, in East Coast Finale. Und wenn ich richtig informiert bin, führen die Jungs 3-0 in der Best-of-Seven-Serie. Also da sind wirklich jetzt nicht zuletzt die Deutschen erfolgreich gewesen auf internationalem Eis, sondern auch noch im Hochsommer in Nordamerika aktiv. Aber du hast die genauen Ergebnisse, Spielstände. Wie ist es da gelaufen die letzten Nächte, Anti?
Ganz genau. Also die Florida Everblades, da spielt der Lukas als Verteidiger, Lukas Kelble, in Mannheim geboren, bei den Jungadlern das Eishockeyspielen erlernt und dann in der Universität gewesen, 5 Jahre, hat sogar seinen Master gemacht während seiner Studienzeit, war zunächst mal in Michigan Lake State und dann ist er nach Clarkson gegangen, um seinen Master zu machen und spielt jetzt professionell bei den Florida Everblades und die spielen gegen die Idaho Steelheads und da haben die Everblades das erste Spiel in Overtime 3-2 gewonnen, das zweite 5-3 und dann das dritte 1-0 und das vierte ist in der Nacht zum Samstag, also am 10.6. ist das vierte Spiel und da hat Lukas Kelpe sehr gute Chancen, wieder dann den Kelly Cup in den Nachthimmel von Florida zu recken. Also in Florida, da ist ein Bundesstaat in den USA, jeder weiß, da ist gutes Wetter, ist eigentlich nie Eishockey-Wetter, aber da wird Eishockey gespielt und da drücken wir Lukas Kelpe natürlich ganz, ganz fest die Daumen. Es gibt noch ehemalige Jungadler, Ulle, die auch noch was gewonnen haben in dieser Saison. Also zumindest jemand, der als ganz junger Mann schon seine erste Meisterschaft gewonnen hat, nämlich
der junge Luigi Calce. Sein Papa ist der aktuelle Cheftrainer der DNL-Mannschaft U20, war ja auch sehr erfolgreich, hat den Meistertitel mit der DNL gewonnen, der Papa. Und der Junior war sehr, sehr erfolgreich unterwegs in der U17, auch in der U20 und hat dann ein Jahr frühzeitig, also er hätte noch ein Jahr DNL spielen können vom Alter her, hat sich aber entschieden, schon in den Profibereich zu wechseln, ist nach Ravensburg gewechselt, zu den Ravensburg Tower Stars und hat in seiner allerersten Saison direkt die DEL-2-Meisterschaft gewonnen, hat sich dort festgebissen, ist zum Stammspieler geworden. Das ist ja ein großer Schritt, Anti, das darf man nicht nicht unterschätzen. Du kennst es von deinem Sohnemann, ich habe es selber mitgemacht. Nachwuchs-Eishockey ist Nachwuchs-Eishockey. Das heißt, du bist ein Jahr, bist du ein Jungjahrgang, spielst mit welchen, die ein Jahr älter sind als du. Das Jahr drauf kommen welche dazu, die ein Jahr jünger sind als du. Das heißt, immer so ein bisschen von der Hierarchie und auch vom Stellenwert innerhalb der Mannschaft musst du dich einmal unterordnen und lernen, wenn du der junge Spieler bist. Im Jahr drauf bist du aber automatisch immer Führungsspieler. Das heißt, du spielst immer in den ersten zwei Reihen meistens und kriegst so ein bisschen die Verantwortung vom Trainer.
Überzahl, Unterzahl auch noch.
Im Profibereich interessiert sich aber keiner mehr, wie alt du bist. Im Profibereich geht es wirklich nur noch um Leistung. Und Luigi Calce hat sich da festgebissen und ist direkt mit Ravensburg Zweitligameister geworden. Das ist schon eine herausragende Leistung. Also man sieht, die Jungs, die aus dem Jungadler Eishockey kommen, die können dann, natürlich gehören da zwei gesunde Ellbogen dazu, Anti, dass du dich da festbeißen musst und deine Leistung bringen musst. Also definitiv ganz großer Respekt auch Richtung Familie Calce. Ein Wort noch zur Eishockey-Familie Kelbe. Es gibt den Lukas Kelbe, haben wir ja gerade angesprochen. Lukas ist 25 Jahre alt und er hat noch einen Bruder, den Janis Kelble, der spielt in Krimmitschau. Und diese beiden Jungs, die haben damals in der Parallelstraße bei mir gewohnt, als ich auch noch in Rheinau-Süd gelebt habe, in diesen ganzen Adlerquartieren da, bin ich ab und zu in die Parallelstraße gegangen, weil mein Sohnemann, als er damals seine ersten Schritte gemacht hat und oft einen Hockeyschläger mit in der Hand hatte, um sich zu stützen, ist er in die Parallelstraße gewackelt, weil da ein paar Jungs Eishockey gespielt haben. Und da hat er oft mitspielen dürfen. Da standen zwei Eishockey-Tore, da sind ein paar Jungs richtig wild rumgelaufen. Unter anderem war das der Sohn vom Sven Butenschön, der lange bei den Adlern gespielt hat. Und auch die Kinder von Devin Edgerton.
Und vom Shans, der Sohn, der Ethan Shans auch noch.
Richtig, genau. Und dadurch, dass diese kanadischen Eishockey-Jungs auf der Straße angefangen haben, Hockey zu spielen, ist damals die Tür bei der Familie Kelble aufgegangen. Da wurden auch die Jungs auf die Straße rausgeschickt zum Spielen. Und so sind die beiden Jungs zum Eishockey gekommen. So haben die angefangen. Das war so ein bisschen der Auslöser, dass da immer ein paar Racker auf der Straße rumgelaufen sind und dem Tennisball hinterhergejagt haben. Und das ist doch schon eine phänomenale Geschichte. Da wirst du so ein bisschen nachbarschaftstechnisch reingeschubst. Am Anfang mussten sie wahrscheinlich ins Tor, weil sie nicht wirklich wussten, wie es funktioniert. Und auf einmal über die Laufschule, über die jungen Adler, stehst du plötzlich zum zweiten Mal jetzt in Nordamerika, der Lukas im Finale. Also das ist schon immer eine ganz, ganz coole Geschichte. Jetzt bin ich ja ganz guter Hoffnung, Anti, weil mein Sohn da ja auch immer mitgespielt hat. Mal gucken, wo es den
in welchem Finale er irgendwann steht in den nächsten paar Jahren.
So sieht's aus, so sieht's aus.
Ja, sehr, sehr schön. Das sind so die Geschichten. Genau, Lukas ist ja auch der beste Freund meines Sohnes. Nur so als Fun Fact noch mit dazu. Also die Eishockey-Familie ist dann doch relativ überschaubar und relativ klein. Und das sind dann immer so ganz nette Geschichten. Ja, wir haben jetzt über die aktuellen Sachen gesprochen, die momentan international laufen. Das große internationale Turnier schauen wir uns kleines bisschen später an. Wir landen nochmal von Rheinau-Süd dann direkt auf der SAP-Arena auf dem Dach und schauen uns mal an, was da passiert ist. Also, es gibt den neuen Trainer, da haben wir ja schon in unserer letzten Folge aus Finnland berichtet oder beziehungsweise drüber gesprochen, über den neuen Trainer, Johan Lundskog. Und der wird also die Adler trainieren. Und da waren wir uns irgendwie einig, er hat noch nicht die große Vita, also die Vita als Cheftrainer, dass er mit Sicherheit jemanden braucht, der Erfahrung hat. Und da ist Jan-Axel Alavara fündig geworden. Einen erfahrenen Mann kann man sagen. Er ist nämlich 58 geboren, sprich 65 Jahre alt. Das ist jetzt kein, wir lüften hier kein Geheimnis, weil das ist schon klar, aber wir wollen da ein kleines bisschen drüber sprechen. Kurt Fraser, geboren in Cincinnati in Ohio. 65 Jahre alt mit sehr, sehr viel Erfahrung. Also genau das, worüber wir gesprochen hatten, dass es so einen braucht. Also selbst in der NHL gespielt, sehr, sehr lange, unter anderem in Vancouver und in Chicago, Minnesota, North Stars, die es früher noch gegeben hat. Also als Spieler sehr viel Erfahrung, aber eben auch als Head Coach und Assistant Coach in den USA, in Atlanta war er zum Beispiel Head Coach. Atlanta hat ja kein NHL-Team mehr, aber daran soll Kurt Fraser keine Schuld tragen. Übrigens, dass Atlanta Thrashers nicht mehr in der NHL sind.
Sondern Schubert hat für die Atlanta Thrashers gespielt, oder?
Genau, Christoph Schubert hat ganz genau, der hat da kurz gespielt. Genau, das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Und jedenfalls, also er hat sehr, sehr viel Erfahrung, auch international. KHL in Kunlun war er und dann Belarus hat er trainiert als Nationaltrainer. Also Mann, der wirklich den Adlern sehr viel helfen kann, weil er auch international viel Erfahrung hat. Also er kommt nicht nur mit der nordamerikanischen Erfahrung, sondern europäischen beziehungsweise internationalen Erfahrung. Ich glaube, Christoph, das ist was unfassbar Wichtiges, dass du so jemanden hast.
Definitiv, wir hatten darüber gesprochen, du hast es angesprochen, als wir in Finnland waren. Ich bin ein Fan davon, wenn du jemand Junges und Hungrigen holst, wie jetzt auf den Cheftrainerposten, dass da keiner reinkommt, der sagt, ich war schon hier, ich war schon dort, ich habe das schon gesehen. Da kann man vielleicht, ich sage jetzt wirklich bewusst, vielleicht von außen rein interpretieren, dass man satt ist, dass man nicht mehr diese extra Prozent, diese extra Meile geht für den Erfolg. Das finde ich sehr, sehr positiv, aber in dem Zusammenhang ist es vor allem im Trainerbüro unglaublich wichtig, da jemanden an der Seite zu haben, der vielleicht dann so einen jungen, aufbrausenden, ehrgeizigen, vielleicht auch manchmal nicht ganz überlegten Trainer, vielleicht in der einen oder anderen Situation, vielleicht auch mal ein bisschen bremsen kann, der dann wirklich zu ihm auch sagt, du, pass auf, das und das müssten wir vielleicht anders angehen. Eine Chemie im Trainerbüro ist unglaublich wichtig. Von außen sagt man immer, es stimmt in der Mannschaft oder es stimmt in der Mannschaft nicht. Die Mannschaft funktioniert oder die Mannschaft funktioniert nicht. Aber von wem wird die Mannschaft denn gelenkt und geleitet? Das ist ja das Trainergespann. Wenn du einen Cheftrainer hast, der vielleicht öfter mal draufhaut und streng ist und hart ist zu den Jungs, aber einen Co-Trainer hinten dran hast, der dann auch mal lobt, mal streichelt, mal gut zuspricht, ist es eine Kombination, die sehr, sehr gut funktionieren kann. Und wenn dann auch der Co-Trainer hinter verschlossenen Türen mal sagt, du, pass mal auf, nimm mal ein bisschen Gas raus oder bleib du heute mal ein bisschen im Hintergrund, ich gehe mal rein, spreche mit den Jungs, dann ist es eine sehr, sehr gute Kombination. Die ganz, ganz große Frage natürlich bei dem Herrn Fraser ist natürlich auch, er muss ja die Rolle akzeptieren, dass er für den Co-Trainer-Posten verpflichtet wurde. Das ist was, ich finde aber in der heutigen Zeit sind ja oft Trainer gleichberechtigt. Also wir haben es jetzt, das beste Beispiel für mich war ja natürlich Harold Kreis und Alex Sulzer. Viele haben von Harold Kreis gesprochen, aber man hat von Anfang an gesagt, beide Jungs sind unsere Trainer. Natürlich steht Harry vorne und spricht, aber das ist ja die Kombination, die funktionieren muss. Und wenn du als Co-Trainer sagst, ich mache die Arbeit im Hintergrund, aber du bist derjenige, der es vorne dran der Mannschaft verkauft, dann ist es doch eine super Kombination, die absolut, für mich sehr, sehr erfolgsversprechend sein kann.
Mhm. Da können wir schon fast den Bogen dann zur WM machen. Also ich glaube auch, dass die Kombi eben mit Lundskog und mit, also da wollte ich nur ganz kurz sagen, er heißt Johan Lundskog, wird er geschrieben, aber, also der Cheftrainer, aber ich habe das so ein bisschen drin in mir, weil ich auch mal ein bisschen Schwedisch lernen musste. Und in Schweden wird halt Johan ausgesprochen. Und das U wird dann, also bei Lundskog, das U wird ein bisschen wie ein kleines bisschen wie ein Ü ausgesprochen, also Lunds. Und dann hinten das O, Kug. Also Johan Lundskog. Ich will hier nicht den Klugscheißer spielen, aber was ich trotzdem. Das ist in mir so drin. Deswegen, ich versuche das so deutsch wie möglich auszusprechen. Aber wenn mir das dann mal irgendwann wieder so rauskommt, Johan Lundskog, dann seht mir es nach. Das ist keine Klugscheißerei, sondern das ist so ein bisschen, was in mir drin ist. Ich versuche es aber deutscher auszusprechen. Also ob ich Johan rausbekomme oder doch immer Johan sage, das kann ich nicht versprechen. Aber weil es klingt für mich dann falsch, wenn ich selbst sagen würde, Johan, wenn das ein anderer sagt, finde ich das nicht so schlimm. Aber ich krieg selbst nicht über die Lippen. Also das ist so, wie wenn ich bei dir sagen würde, Christoph, hinten. Ja,
ich glaube, also, wenn die Eishockey-Fans oder die Adler-Fans mit einer Schorle in der Hand oder mit einem Bier oder mit einem Glas Wein unterwegs zur Arena sind, Anti, und vielleicht im Warm-up ein zweites getrunken wird, dann kriegt man aus einem Johan auch sicherlich ganz easy einen Johan hin. Also da bin ich ganz, ganz zuversichtlich, dass aber er wird da auch drüber hinwegsehen.
Genau. Also Johan Lundskog und eben der Kurt Fraser. Ich glaube auch, dass es eine sehr gute Kombi ist und dass die Adler da wirklich was Gutes auf den Weg gebracht haben. Was mit Marcel Gotsch und Jochen Hecht dann weiter sein wird, das wird noch besprochen. Also da haben wir auch keinen Einblick drüber, wie sie noch eingebunden werden in den Club, welche Aufgaben sie möglicherweise übernehmen. Das wird sich zeigen. Da haben wir ja noch Zeit bis Ende Juli, bis das dann alles auf den Weg gebracht ist. Aber wir wollten den Schwenk dann machen eben zu Harry Kreis, zu Alex Sulzer, die ja fest quasi im Bundestrainer- bzw. Bundesco-Traineramt sind. Pekka Kangasalusta war noch als, ich sag mal, als Coach, der bei diesem Projekt mit dabei war. Wie lange er jetzt bei diesem Nationalmannschaftsprojekt dabei sein wird, wird man sehen, wie sie sich da weiter dann einbringen. Aber Pekka Kangasalusta hat auch einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also Harry hatte die Gesamtkoordination, die beiden hatten ihre Aufgaben, Sulzer und Kangasalusta. Und Harry hat es nicht nur, du hast gesagt intern, wie man es verkauft, sehr, sehr stark gemacht, sehr, sehr gut. Da gab es ja so ein paar Videos, die man in den sozialen Medien sehen konnte, wie welche Ansprache der zu den Jungs hatte und so weiter. Wirklich fantastisch, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie er das so gemacht hat in der Kabine, das, was man so sehen konnte, das Erste. Aber er hat es auch nach außen super verkauft. Er ist ja so authentisch, er ist ja wirklich so positiv. Ich habe mir jetzt gerade diese Doku angeguckt, diese 30 Minuten über die Weltmeisterschaft, die bei Magenta zu sehen ist. Und da siehst du, wie du verlierst die ersten drei Spiele. Und jedes Mal ist er sehr positiv, sieht das Gute, weil da auch gute Sachen waren. Er hat nichts schön geredet, sondern er hat die guten Sachen angesprochen und gesagt, wir sind noch voll dabei. Wir haben die ersten drei Spiele gegen die Top-Nationen mitgehalten, nicht die Ergebnisse erzielt, haben aber sehr, sehr stark gespielt. Und wenn wir so weitermachen, haben wir eine Chance, einfach unsere Ziele zu erreichen. Und das Ziel war ja, Minimalziel, mindestens Viertelfinale. Also er hat es sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr gut verkauft und ein sehr, sehr schönes Eishockey spielen lassen. Also da muss endlich mal Schluss sein, zu sagen, Harry Kreis ist ein defensiv denkender und defensiver Coach. Es war ein sehr, sehr ansehnliches, gutes Eishockey, was die Deutschen gespielt haben, was auch viel, viel Respekt im Rest der Eishockeywelt dann auch gezeigt hat.
Definitiv, da gebe ich dir recht. Das war ein Prozess. Die Frage, die ich mir wirklich unmittelbar nach der Weltmeisterschaft gestellt habe, Harold Kreis ist ja auch nicht mehr der jüngste Trainer. Und sagt man nicht auch oft, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören? Also das wäre eigentlich ein Zeitpunkt, wo Harry wirklich sagen könnte, hey, weißt du was, müssen wir jetzt nicht diskutieren, Andi, müssen wir nicht besprechen. Eine Frage vorab, bevor wir tief in die WM eintauchen. Wie fühlt sich die Medaille an? Hast du sie umgehabt?
Ich habe sie nicht umgehabt, ich habe sie aber angefasst direkt. Nach dem Spiel, nach dem Kanada-Spiel durften die Frauen und die Eltern der Spieler in die Kabine, also so eine Stunde nach Spielende. da waren ja noch die Zeremonien und so weiter. Die Medaille fühlt sich wirklich toll an, also wirklich das fühlt sich edel an, ist ja Edelmetall, Silber, und fühlt sich, ich weiß nicht, ob es echt Silber ist, aber zumindest hat sie die silberne Farbe und ist sehr massiv, fühlt sich sehr gut an, aber wenn du da in die Gesichter der Jungs geschaut hast, da hat noch niemand so richtig sich drüber gefreut, über die Silbermedaille, sondern eher enttäuscht gewesen, weil man doch gegen Kanada 50 Minuten mitgespielt hat und dran war, vielleicht die ganz große Sensation zu schaffen, hat es dann nicht hinbekommen. Und das ist so irgendwie, dieses Endspiel ist irgendwie immer so eine Sache. Wenn du die Letten angeschaut hast, die haben Bronze gewonnen, die waren ja außer sich. Ich habe die Party danach gesehen in Tampere. Also Tampere war im Ausnahmezustand in Rot-Weiß. Die Letten waren völlig hin und weg über ihre Bronzemedaille. Zu Recht, die Deutschen schaffen eine Sensation, sind erstmal enttäuscht. Und das weißt du als Profi, ehemaliger Profi, am besten. Wenn du ein Spiel verloren hast, kannst du noch nicht durch die Gegend springen und Sekt durch die Gegend spritzen.
Das ist richtig. Du hast immer das Ziel, das letzte Spiel zu gewinnen. Und wenn man sich so eine WM anguckt, Österreich verliert alles, schlägt am Ende Ungarn, steigt nicht ab und feiert. Das ist, ja. Du willst dein letztes Spiel gewinnen und die Letten schlagen in Spiel um Platz 3. Die Amis, natürlich rasten die völlig aus und Deutschland verliert, steht aber eigentlich ein Treppchen weiter oben und ist enttäuscht. Das ist normal. Du hast mehr vorgehabt, aber die Jungs, wie sie beim Finaleinzug, beim Sieg über die USA gefeiert und gejubelt haben, ich denke, da war schon allen klar. Also jedem Zuschauer und allen, wir fahren mit was in der Tasche nach Hause. Und das ist schon ganz, ganz großes Tennis. Aber mal um den Bogen wieder ein bisschen zurückzuspannen, weil wir über Harold Kreis und den ganzen Weg dahin, den ganzen Prozess gesprochen haben. Ich habe ein Vorbereitungsspiel kommentiert auf Magenta, da hat Deutschland gegen Tschechien in Frankfurt gespielt. Da haben wir uns auch getroffen und wir beide waren uns einig, dass es kein gutes Eishockey war. Es war vom System her nicht ordentlich. Es war eine andere Mannschaft, die wir letztendlich auch in Tampere gesehen haben, aber es war wirklich defensiv, Anti. Also die deutsche Mannschaft hat sich sehr zurückgezogen. Ja. Sie ist nicht ins Forecheck gegangen. Sie haben den Gegner nicht unter Druck gesetzt. Sie haben, der erste Kontakt mit dem Gegner war hinter der eigenen, also es gibt ja nur eine rote Linie, aber du kannst davor agieren oder du kannst hinter der roten Linie spielen. Und Deutschland hat erst angefangen, hinter der roten Linie Eishockey zu spielen. Also das war echt was, wo wir uns an dem Tag und ich mich auch gefragt haben, okay, was gibt das, wenn du wirklich bei der WM auf die ganz, ganz großen Nationen triffst? Aber und da lobe ich mir diesen Entwicklungsprozess. Mannschaft und Trainer haben sich gefunden auf dem Weg dahin. Und du hast es gesagt, das Ziel war klar, Viertelfinale. Die ersten drei Spiele habe ich live vor Ort gesehen. Da war das Schwedenspiel, das Finnlandspiel und das Spiel gegen die Amis alle mit einem Tor verloren. Und kurz danach habe ich einige von den Jungs in der Stadt getroffen. Und ich bin ein Riesenfan von Moritz Müller. Ich habe mit ihm zusammengespielt, aber auch was er in den letzten Jahren alles erreicht hat oder jetzt in der Saison mit seinem 1000. Spiel war, auch in Pyeongchang, hat jetzt seine zweite Silbermedaille gewonnen. Also ganz, ganz großes Tennis. Und er war der Mannschaftskapitän. Und der Mo ist mit, nach drei Niederlagen, ist der mit einem Selbstbewusstsein durch die Stadt gelaufen. Kopf oben, breite Schultern, Brust raus. Also der ist durch die Stadt gelaufen, als hätten sie die alle drei Spiele mit einem Torverhältnis von 25-2 gewonnen. Und der hat aber auch die Jungs, die neben ihm gelaufen sind, die mit dabei waren, die sind genauso gelaufen. Also die waren alle selbstbewusst aufgrund der sportlichen Leistung, nicht der Ergebnisse. Und das finde ich so bemerkenswert, dass du keinen dabei hattest, der den Kopf ein bisschen hängen lässt, die Schultern ein bisschen vorne einfallen oder auf den Boden guckt. Nein, die Jungs hatten ein Ziel. Und das ist die Handschrift von dem Trainer und von der Führungscrew in der Kabine. Und da ist, die sind, also wenn ich das so ein bisschen bildlich darstellen soll, wie die durch die Stadt gelaufen sind, sind die gelaufen wie die Entenfamilie. Jeder kennt den Film Mighty Ducks, wenn die Entenformation geflogen ist, da war der Mo Müller vorne dran und die anderen sind hinter ihm hergelaufen und die sind alle breiter Brust gelaufen und wirklich den Kopf oben gehabt und das war phänomenal. Und da hast du gemerkt, okay, die drei Spiele waren gut, aber jetzt sind wir bereit, die Ergebnisse einzutüten, die wir brauchen. Und das finde ich bemerkenswert. Wir haben dann, der Mo und ich saßen noch ein paar Minuten zusammen und haben gesprochen. Und er hat auch gesagt, wir mussten uns mit dem Harry oft zusammensetzen. Wir mussten Sachen mit ihm besprechen, wie wir uns als Mannschaft vorstellen könnten zu spielen, weil er das aber auch als Coach umsetzen kann und was seine Philosophie ist. Und eine Sache fand ich sehr, sehr bemerkenswert, die der Mo mir gesagt hat: Jeder Spieler in der DEL, jeder Spieler auch auf internationaler Ebene ist es gewohnt, dass der Trainer, welche Sprache spricht Anti?
Englisch.
Richtig. Und der Harry spricht auch in seinen Vereinen Englisch. Der hat in Mannheim Englisch gesprochen, in Düsseldorf, in Schwenningen, überall spricht er Englisch. Und Harry hat dann zum Beispiel beim DB angefangen, in der Kabine Deutsch zu sprechen, weil er sagt, ich bin deutscher Nationaltrainer, ich spreche fließend Deutsch, also spreche ich auch Deutsch. Und da haben die Jungs dann im Laufe der Vorbereitung zu ihm gesagt, Harry, das ist super, wir finden den Versuch auch ganz klasse, aber bitte, mach es so, wie wir es alle gewohnt sind. Sprech vor dem Spiel, in den Drittelpausen, auf der Bank, sprech Englisch, weil das Kommandos sind, die wir, sobald wir Schlittschuh anhaben, den Schläger in der Hand, den Helm auf, die sind wir gewohnt zu empfangen. Da denken wir Englisch. Und das war so eine Sache, wo dann der Harry gesagt hat, naja, ist ja für mich kein großes Ding, das umzustellen, weil es ja die ganzen Jahre auch schon über so drin ist. Und das waren eben so Mechanismen, die du dann eben gesehen hast im Laufe des Turnieres, dass die einfach greifen, dass es super funktioniert hat. Und das finde ich so bemerkenswert. Da, ich habe die Doku noch nicht gesehen, aber jetzt, wo du es ausgesprochen hast, ich habe gleich mitgeschrieben hier, ich muss die Doku gucken. Normal ist es kein Fernsehwetter, aber die muss ich mir reinziehen. Ich hatte das Vergnügen, da einige Spiele live mitzuerleben. Und das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und der Moment, wie du sagst, da in der Kabine zu sein, dass die Jungs erstmal enttäuscht sind. Aber, Anti, wie viele Finals hast du auch gesehen in der DEL mit Adlerbeteiligung oder ohne, wo der Verlierer sich die Silbermedaille gar nicht umhängen lässt? Und derjenige, der sie umgehängt bekommt, nimmt sie sofort wieder ab. Und kein deutscher Spieler, kein einziger deutscher Spieler hat diese Silbermedaille abgenommen. Und das fand ich, was war auch ein Zeichen nach außen, wo du einfach sagst, wow, das sind wir, das haben wir uns verdient. Und das finde ich so groß, ob es jetzt ein Dominik Cahun ist, da ging doch das Bild durch die sozialen Medien, wo er die Medaille küsst, ein Marcel Nöbels, ein Matze Niederberger, der auch gesagt hat, er ist es eigentlich gar nicht gewohnt, ein Finale zu verlieren. Finde ich schon wieder witzig bei ihm, zweimal mit Berlin, jetzt mit München Meister geworden. Mhm. Aber er stemmt, also da bin ich mir sicher, Anti, wenn der Herr Niederberger jetzt drei Meisterpokale zu Hause stehen hat und die Silbermedaille. Was glaubst du, hängt vorne dran? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Silbermedaille ist, weil das schon was ganz, ganz Besonderes ist. Also
weil es für ganz Eishockey-Deutschland halt eine Riesennummer ist und auch europäisch und weltweit auch wirklich Beachtung findet. Das ist nochmal was anderes als, ich sag mal, nur ein nationaler Titel, nur in Anführungszeichen. Natürlich ist es eine Riesensache, nur international wird es zur Kenntnis genommen, aber bestaunt wird die Silbermedaille Deutschlands.
Definitiv. International. Und ich aus meiner Sicht oder aus meinem Mund möchte da auch einfach mal ganz laut Danke sagen für das, dass man das erleben darf, dass man das mitfiebern kann und dass man sieht, wie sich das Eishockey auch entwickelt. Also ich bin da stolz drauf. Ich finde das ganz, ganz klasse und ich möchte mich da bei den Jungs, bei der ganzen Organisation, bei den Fans, die dahin geflogen sind, bei den Vätern, bei den Müttern, bei den Partnerinnen, bei allen Unterstützern bedanken und einfach Danke sagen, dass wir sowas erleben dürfen und feiern dürfen. Weil du weißt es auch, Anti, wenn es mal nicht gut läuft, gibt es ganz viele, die schnell draufhauen und sagen, was ist da passiert und so weiter. Aber da einfach mal ein ganz großes Dankeschön auch an alle Nachwuchstrainer, die Jungs dahin ausbilden, die denen Schlittschuhlaufen beibringen, finde ich riesig und ich bin da echt richtig, richtig stolz und Dankeschön.
Das ist fast ein schönes Schlusswort, aber können wir nicht ganz machen, Schlusswort, aber genau, toll, genauso sehe ich es auch. Ole, da sind so viele Menschen dran beteiligt an diesem Erfolg unterm Strich und da muss man einfach nicht nur unmittelbar, sondern auch mittelbar eben Nachwuchstrainer und so weiter, wie du es gesagt hast, also wirklich danke dafür auf alle Fälle. Zu Moritz Müller wollte ich nochmal was sagen. Ich finde auch, dass es ein Wahnsinnskapitän ist. Ich kenne ja viele Jungs, die da in der Nationalmannschaft spielen und alle haben wirklich da ihn wirklich hochgelobt und gesagt, dass es ein absoluter Top-Kapitän ist. Und ich fand es bemerkenswert. Also diese Trophäe, ist ja gar keine richtige Trophäe, dieser zweite Platz als Mannschaftskapitän überreicht bekommen hat, läuft er so hin. Und er hat natürlich auch gewinnen wollen. Er wollte auch Gold. Er hat ja auch gesagt, warum sollen wir nicht Gold auch bekommen? Und dann ist es direkt unmittelbar nach dem Spiel natürlich eine kleine Enttäuschung, dass, oder nicht eine kleine, sondern eine Riesenenttäuschung eigentlich, dass du es dann verloren hast, das Finale. Und die Freude über die Silbermedaille kommt dann mehrere Stunden danach und in den Tagen danach. Aber er hat die Trophäe in der Hand gehabt, hat ein bisschen schon gegrinst, hat gewusst, er muss auch als Mannschaftskapitän jetzt diese Freude mitnehmen und diese Freude auch ausstrahlen über dieses Silber, ohne sich zu verstellen und hat entsprechend dann so ein bisschen so ein kleines Grinsen gehabt und hat dann die Jungs mit einer Handbewegung so zusammengerufen, kommt her. Und dann sind alle hergekommen und haben sich nochmal so in der Traube. Es kam so als Traube so zusammen, haben sich umarmt. Und da habe ich gedacht, Mensch, als Kapitän, er hat da auch seine Aufgabe gesehen, dass er jetzt derjenige ist, der sich selber was anderes, einen anderen Ausgang gewünscht hätte als eine Niederlage im Finale, sondern er hätte auch die goldene, die am meisten scheint, die Medaille eben dann gerne umhängen gehabt und den Pokal hochgereckt, aber hat er nicht und hat aber dann direkt das Positive gleich mitgenommen. Auch in der Kabine später war er dann mit Mo Seider übrigens einer von denen, die dann auch irgendwie auch versucht haben, so ein bisschen die Stimmung nach oben zu bringen. Und das ist ja auch gelungen. Also die Stimmung wurde dann immer besser so dann in der Kabine nach dem Spiel und alle waren irgendwie ein bisschen gerädert davon, aber dann auch die Eltern, die Freundinnen, die Frauen, die waren alle unfassbar stolz auf die Jungs, die auch sehr stolz auf sich sein können. Also es war nochmal ein ganz, ganz tolles Erlebnis als Abschluss für diese Weltmeisterschaft. Also ich hatte noch, um noch mein letztes Erlebnis dann zu erzählen, bevor ich zu der großen Frage komme, Ulle. Aber ich bin zurückgeflogen montags, Pfingstmontag, von Helsinki morgens mit der 6.40 Uhr Maschine nach Frankfurt. Warum sage ich das? Weil viele kanadische Spieler auch da mitgeflogen sind, unter anderem der Weltmeisterpokal. Ich komme ans Gate, da sitzt Milan Lucic und hat den Weltmeisterpokal neben sich. Und das hat mir wehgetan. Da muss ich sagen, hat mir wehgetan. Habe ich gedacht, Mensch, das war so nah für Deutschland, dass die deutschen Jungs diesen Pokal dann in der Hand halten können. Aber dann hat auch der Lufthansa-Pilot hat dann auch gesagt, schön, dass wir den Weltmeister hier dabei haben und den Weltmeisterpokal. Ich fand's hätte es schöner gefunden, wenn die Silbermedaillengewinner, nämlich die Kanadier, dann eben dann im Flugzeug gewesen wären, dass er gesagt hätte, ja, die kanadischen Silbermedaillengewinner, aber so war es halt leider nicht. Sei ihnen gegönnt, Glückwunsch auch an die Kanadier, aber das war nochmal für mich so, der Heimflug war dann nochmal ein bisschen, da musste ich die Musik dann auf den Kopfhörern besonders laut machen, dass ich da keine Jubelschreie höre im Flieger. Ich war dazu noch nicht bereit.
Das glaube ich dir gerne, Antti, das glaube ich dir gerne, dass du die Durchsage ungern auf Englisch gehört hättest, du hättest sie gerne auf Finnisch gehört und weil der Flug eben von Helsinki nach Frankfurt war und dann einmal auf Deutsch, das wäre angenehmer gewesen.
Absolut. Ulle, jetzt, wir hatten es ja angesprochen, wir hatten ja drüber gesprochen, du hast einen großen Job gehabt, was, sagen wir es mal, das Herholen der Weltmeisterschaft nach Deutschland angeht, nämlich du musstest Deutschland präsentieren vor allen IIHF-Mitgliedern und hast da 20 Minuten Zeit gehabt, dein Heimatland, dein Land, in dem du auch Eishockey spielen gelernt hast, zu repräsentieren, vorzustellen und dann irgendwo die Stimmen zu fangen als letzter Eindruck, entweder Kasachstan oder Deutschland. Wie, dass es dir gelungen ist, wissen wir. Wie ist es dir gelungen?
Also ich habe den Anruf und die Frage 8 Wochen vor dem Tag der Präsentation bekommen, ob ich behilflich sein kann. Und ich wusste am Anfang gar nicht, in welchem Ausmaß ich behilflich sein soll. Also dass ich mal eine Anfrage bekomme für irgendwie vielleicht ein Video oder irgendein Statement, ein Interview. Das kommt häufiger vor, aber als dann in demselben Telefonat 8 Wochen zuvor gefragt wurde, ob ich die Bühnenpräsentation übernehmen kann und auch der Hauptcharakter in allen Videos, die die Standorte darstellen, mitspielen möchte, da habe ich schon schlucken müssen. Also als das Telefonat beendet war, habe ich gesagt, ich mache mir mal Gedanken, wie lange habe ich denn Zeit, mir darüber Gedanken zu machen? Und dann hieß es ja eigentlich, würden wir dich morgen oder übermorgen dann nochmal anrufen und bräuchten deine Entscheidung. Also ich habe aufgelegt und ich habe mich tatsächlich erstmal zu Hause komplett flach auf den Boden gelegt und habe gedacht, wow, das ist ja eine Nummer. Also sich irgendwo hinzustellen und vielleicht ein bisschen über das eigene Leben oder die eigene Laufbahn zu erzählen, das ist ja meine Geschichte. Das ist ja, das steckt ja in mir drin. Da muss ich ja nichts irgendwie skripten oder sonst was. Aber als diese Anfrage kam, habe ich mir schon gedacht, oh wow, dann haben wir uns ein paar Tage später in einem Videocall verabredet. Da waren dann ein paar mehr Herrschaften drin. Da war dann auch der ganze DEB, die ganze DEB-Delegation drin und eben ein Unternehmen, eine Firma, die das Ganze mit organisiert und gestaltet, die den DEB da begleitet oder da hinführt eben. Und die haben dann eben so ein bisschen erzählt, an welchem Stand sie gerade sind, wie es gerade aussieht und wie es so läuft. Und dann kam eben die entscheidende Frage und haben gesagt, Christoph, bist du dabei? Bist du on board? Und dann habe ich zur Antwort gegeben, naja, wenn der DEB früher schon angerufen hat, dann stand ich auch parat. Dann habe ich auch zugesagt, ne? Und von dem Tag an war ich dann eben da dabei und wusste aber halt am Anfang gar nicht, was genau jetzt passieren soll. Dann ging es eben um die Videos oder beziehungsweise waren ja da am Anfang noch ganz, ganz viele andere Standorte im Topf. Da war ja noch gar nicht klar, dass es Düsseldorf und Mannheim ist. Da war ich eben von Anfang an in diese Thematik mit involviert, obwohl das Themen sind, die mich nicht wirklich interessieren. Also das müssen andere Leute entscheiden. Ich habe auch schon als Spieler mich nicht mit Themen befasst, die ich nicht beeinflussen kann. Und dann ging es aber darum eben, okay, wie sieht so eine Bühnenpräsentation aus, wie läuft das Ganze? Dann wurde das für uns geskriptet und du hast es schon gesagt, da war das ganze IIHF-Komitee anwesend. Das waren über 120, 140 Leute, die da im Raum sitzen und du hast eben das ganze IIHF-Präsidium, die sitzen neben dir mit auf der Bühne. Also du hast nicht die ganze Bühne für dich, sondern die sitzen mit dir auf der Bühne. Und dann ging es eben erstmal darum, die Videos zu drehen. Zu dem Zeitpunkt war es offiziell, glaube ich, auch noch gar nicht bekannt, dass es Mannheim und Düsseldorf ist. Da haben wir schon die Videos dann so ein bisschen abgedreht. Aber die Entscheidung oder die Bekanntgabe lief dann eigentlich so ein bisschen Hand in Hand parallel. Und dann sitzt du zu Hause und liest dir jeden Tag dein Skript durch, schreibst es um, änderst es ab, stimmst dich wieder ab und so weiter und so fort. Ich hatte Hanna Hummel dabei. Hanna Hummel lebt in Berlin. Die arbeitet auch fürs Fernsehen, kommt aus Schottland, also ist muttersprachlich Englisch, spricht aber auch fließend Deutsch. Dann war ich unglaublich viel mit Hanna Hummel im Austausch und auch mit Anja Ebitsch. Anja Ebitsch ist aus dieser Eventagentur in München gewesen. Also da hatten wir täglich Kontakt. So. Und dann geht es halt so weit, dass jeden Morgen, wenn ich aufwache, Anti, mache ich die Augen auf und fange an, mein Skript zu sprechen. Und ich bin Auto gefahren, ich hatte kein Radio an. Weil ich wusste, wenn ich auf die Bühne gehe, muss das sitzen. Also da kann ich nicht anfangen zu stottern oder wie war das hier nochmal oder ablesen.
Du musst es auch noch auf Englisch machen, also das wollen wir noch dazu sagen. Ne?
Das Ganze war komplett auf Englisch, ja. Und dann, ich habe das wochenlang im Kopf gehabt. Also es hat nichts anderes mehr in gedanklich. Also natürlich hast du ja dein Daily Business auch. Ich habe meine Kids, die zum Training gefahren werden müssen und zum Reiten und von der Schule abgeholt werden müssen. Dann habe ich mein Daily Business, meine Spielerberatungsagentur und so weiter. Und dann hast du aber permanent diese Themen gehabt. Ne? Und die Vorbereitung hat unglaublich Spaß gemacht. Es war nichts, wovor ich Angst hatte. Es wurde von Tag zu Tag schöner. Die Vorfreude ist in mir gewachsen, weil das sind ja so Projekte, so Aufgaben, für die lebt man. Also das ist wie wenn ich sage, du Anti hat der Sam Bock, morgen Spiel 7 zu spielen. Dafür leben Sportler für solche Momente, für solche Aufgaben. Und das war eben bei mir sowas, wo ich gesagt habe, wer weiß, was die Zukunft bringt, wer weiß, was noch so reinkommt. Wir kannten unseren Gegner nicht. Wir sind gegen Kasachstan angetreten, wir kannten unseren Gegner nicht, wir kannten die Arena nicht. Und wie gehst du so ein Spiel an? Du bereitest dich vor, du machst deine Hausaufgaben, du machst dein Training.
Guckst nur auf dich, wie man auch beim Eishockey immer sagt, wir schauen auf uns, wir müssen unser Spiel spielen.
Wir kennen unseren Gegner nicht, wir kennen die Arena nicht. Was wir hatten im Vorfeld die Möglichkeit, die Arena zu besichtigen. Also sprich, in den Tagungsraum zu gehen, die Bühne zu sehen, wie ist es bestuhlt, wo sitzen die Leute, wo stehen wir. Aber wir kannten immer noch nicht unseren Gegner. Also haben wir gesagt, wir machen unsere Hausaufgaben. Wir bereiten uns so gut es geht vor. Und wir haben uns richtig, richtig gut vorbereitet. Wir wurden gut vorbereitet. Da muss ich auch ein Riesenkompliment an die Agentur geben. Also was die alles für uns gemacht und getan haben, was die geskriptet haben und was die von uns ferngehalten haben, war super. Weil die wussten auch, wenn wir hochgehen, wenn es heißt, Germany, the stage is yours, dann musste das sitzen. Wir hatten 25 Minuten Zeit, du hast eben 20 gesagt, es waren 25 und wir hatten das Ganze unterstützt von drei Videos. Wir haben das aufgebaut wie ein Eishockeyspiel. Drei Drittel, ein bisschen Warm-up vorne dran, wo wir vorgestellt haben, was jetzt passieren wird, was jetzt kommt. Dann
kommt
drei
mir
Drittel.
Von Podcasts bekannt vor.
Richtig, richtig. Dann haben wir das in drei Drittel eingeteilt. dass wir erstmal über den Standort Mannheim und die Eishockey-Tradition und Eishockey-Kultur sprechen. Da waren zum Beispiel Moritz Müller hat da in dem Video einen großen Teil übernommen und auch Yasin Elis in Form von Tradition und Kultur eben auch, was Deutschland ausmacht. Und dann ging es natürlich um die Standorte Düsseldorf und Mannheim und eben auch, was für einen guten Standard Deutschland eigentlich hat. Das war in dem Video, wurde es so genannt und das kann man auch so wiedergeben, Made in Germany. Made in Germany ist in der Welt bekannt, dass es Qualität ist und dass da Qualität dahinter steckt. Und dann haben wir das Ganze noch richtig gut abgerundet mit den Game Highlights, die wir alle auch kennen. Wenn du dir irgendwie ein Eishockeyspiel anguckst, haben wir das Ganze noch ordentlich abgerundet und haben dann die Bühne mit einem Lachen, mit einem Grinsen verlassen und haben die Abstimmung. Das Schwierige, Anti, ist, es lagen 24 Stunden zwischen Bühnenpräsentation und Abstimmung. Das heißt, in den 24 Stunden hast du nichts mehr in der Hand. Das heißt, du spielst, die Anzeigetafel ist abgehängt und du gehst danach duschen nach Hause, kommst am nächsten Tag wieder rein und dir wird präsentiert, was das Ergebnis ist. Und wir haben das aber mit 75% der Stimmen gewonnen. Also sehr, sehr deutlich.
Absolute und Mehrheit, mehr.
Also absolute das war Mehrheit, was, wo ja. ich habe die Nacht davor, vor der Präsentation, sehr gut geschlafen. Ich bin aufgewacht und ich hatte ein riesengroßes Lachen im Gesicht, weil ich wusste, die 8 Wochen Kopfkino-Vorbereitung, ich habe Träume gehabt von, ich stehe auf der Bühne und habe meine Schuhe vergessen anzuziehen, bis hin zu, ich stehe auf der Bühne und habe einen kompletten Blackout. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und höre die Zeit ticken und weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll und alle gucken mich an. Aber ich wusste, ich bin prepped, ich bin vorbereitet. Wir haben das super durchgezogen und danach war ich leer. Da war ich einfach leer. Ich bin essen gegangen, ich bin ins Hotel gegangen, ich habe mich aufs Bett gelegt und ich habe eigentlich, ja, habe noch nie einen Fallschirmsprung gemacht, aber wie wenn du da runterfällst und wärst, okay, du hast keinen Ballast mehr, das ist jetzt einfach raus, womit du dich so lange, so intensiv beschäftigt hast. Aber wenn du da am nächsten Tag reingehst und es heißt, okay, bitte bereit zur Abstimmung. Die Abstimmung ist anonym und die Leute haben alle einen Voucher vor sich, den die drücken müssen. Also das heißt, die gehen nicht an die Urne oder heben grüne Karte, rote Karte, sondern dann heißt es auf einmal, ihr habt 60 Sekunden zum Abstimmen, Anti. Und 60 Sekunden können unfassbar lang sein. Also in diesen 60 Sekunden haben mir erst angefangen, die Knie zu wackeln, dann habe ich meine Knie stabilisiert, dann hatte ich ein Kloß im Hals, auf einmal sind mir die Tränen in die Augen geschossen, weil du in dem Moment nicht weißt, was da jetzt passiert. Entweder kommen alle auf dich zu und umarmen dich und sagen, great job, oder die kommen auf dich zu, klopfen dir auf die Schulter und sagen, maybe next
guter
time.
Guter Versuch.
Ja.
Und Schlimmste, wirklich, was man jemandem sagen kann, guter Versuch.
Da ist wirklich alles in mir durchgegangen und dann, als sie nur gesagt haben, 102 Stimmen Deutschland, da wusste ich, also weil du im ersten Moment fängst du an zu rechnen, weil du weißt, es waren glaube ich um die 120 oder was, die abstimmen durften, 120, 130 und als sie gesagt haben, Germany 102, da habe ich mir gedacht, wow. Und dann ist echt so ein bisschen was rausgefallen, abgefallen. Blöde war nur, dass die alkoholfreies Bier ausgeschenkt haben in dem Moment, weil sonst...
Du hättest das stärkste Bier der Welt gebraucht, ja, wahrscheinlich.
Aber das war ein unglaublich schönes Erlebnis. Das Bild, was ich dann auf Instagram gepostet habe mit dem Trikot mit der 27, also da hat meine Tochter danach zu Mama gesagt, so hat's den Papa noch nie lachen sehen.
Wollte ich übrigens auch gerade sagen, also dein Lachen, deine Freude, der Ballast, den du beschrieben hast, der von dir gefallen ist. Das sieht man auf diesem Bild. Also guckt euch mal das Instagram-Bild von Christoph Ullmann an auf seiner Instagram-Seite, wie er eben dieses Trikot in der Hand hält und das Gesicht, dein lachendes Gesicht, dein strahlendes Gesicht. Also da muss ich sagen, da habe ich gedacht, wow, ich habe dich ja paar Tage davor noch gesehen. Wir waren ja in Finnland, haben uns ein paar Mal getroffen zusammen, waren auch mal eine Apfelschorle haben wir getrunken zusammen und ja, da haben wir auch darüber gesprochen gerade und da hat man auch gemerkt, dass du diese ich will es gar nicht Last nennen, aber diese Verantwortung, die du da hast, die du auch gerne angenommen hast, die hast du auch wirklich auch festgehalten und hast gesagt, Mensch, ich will meinen Beitrag dazu leisten. Du hast also viel von dir verlangt. Entsprechend kann ich mir auch vorstellen, also in den Gesprächen, die wir gehabt haben, hast du das deutlich gemacht, wie viel du von dir selbst verlangst und wie gut du aber vorbereitet bist. Und das fand ich wirklich, muss ich sagen, sehr beeindruckend und eben auch ein großer Teil, weil das ist das, was zum Schluss hängen bleibt bei denen, die dann Ja oder Nein oder Deutschland oder Kasachstan eben drücken. Und der letzte Eindruck, der da ist, deswegen glaube ich, dass bei dir wirklich oder deine Präsentation, deine professionelle Präsentation natürlich mit den Akteuren zusammen, war es natürlich so, dass man auch sagen muss, da ist ein großer Anteil auch natürlich Christoph Ullmann dabei an der WM 27 und ich hoffe, dass man das auch entsprechend schätzt und entsprechend dich dann auch da in der Planung und in der Umsetzung dann auch mit einbindet, weil dass du es kannst, hast du gezeigt.
Ja, also das sind wirklich Sachen, die ich gerne mache. Also das war jetzt auch der erste Step, das haben auch die Leute gesagt. Du weißt es auch, du sagst ja nicht, jetzt haben wir die WM 27 und jetzt gucken wir mal, sondern das bedeutet ja auch
Arbeit. Die Arbeit beginnt jetzt.
Die Arbeit beginnt jetzt. Und wie und was da jetzt auf mich zukommt. Das Witzige war ja, ich war ja in Tampere, bin nach Hause geflogen, habe meinen 40. Geburtstag gefeiert, bin 2 Tage später wieder nach Tampere geflogen, habe mich auf die Präsentation, auf die WM-Vergabe vorbereitet, bin dann am Samstag nach Hause geflogen und am Sonntag in Urlaub gefahren. Und ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen. Also ich habe jetzt versucht, ich war in Bella Italia, ich habe versucht, alles so ein bisschen abzulegen, den Kopf frei zu bekommen, weil es doch extrem viel war in den letzten Wochen. Ich habe es versucht, Anti mit Pasta, mit Tiramisu, mit Rotwein, mit Aperol Spritz, mit allem, was das Land zu bieten hat, runter. Natürlich hat das Land mehr zu bieten, aber kulinarisch runterzuspülen. Und jetzt nach dem Wochenende bin ich dann wieder startklar, wenn es am Montag wieder heißt, was gibt's für Arbeits-To-Dos, wo fangen wir an? Oder wo setzen wir an? Und da freue ich mich drauf. Du hast es auch so formuliert, die Arbeit beginnt eigentlich jetzt. Und ob Christoph Ullmann dann ein Teil davon ist oder sein wird, ich freue mich drauf. Ich weiß es aber noch nicht. Aber ich bin gespannt. Ich lasse alles auf mich zukommen. Guten Menschen passieren gute Dinge, Anti. Und dann gucken wir einfach mal, ob uns der Puck, wie sagt man beim Eishockey so schön, beim Rebound, ob er dir einfach aufs Blatt fällt, das dann reinschieben muss. Weil manchmal schießt man und die Dinger gehen einfach rein und manchmal schießt er und du triffst den Pfosten oder den Knauf vom Torhüterschläger oder das Lattenkreuz. Ja, mal gucken, was passiert. Also ich möchte gerne den Rebound verwandeln und dann gucken wir mal, wo es uns hintreibt.
Auf alle Fälle. Also ich freue mich jetzt schon auf die WM hier in Mannheim. 27, 17 Jahre nach der letzten WM, wo du noch gespielt hast. Damals 2010 mit dem tollen Viertelfinale gegen die Schweiz damals in der SAP Arena. Wahnsinnsstimmung, Wahnsinnsspiel. Also das sind auch immer besondere Spiele gegen die Schweiz. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil man dieses Jahr ja auch wieder die Schweiz dann besiegt hatte im Viertelfinale. Also wir freuen uns da sehr drauf. Wir machen jetzt tatsächlich eine kleine Sommerpause, Ole. Wir melden uns aber pünktlich, bevor es dann wieder losgeht, also dann mit vielleicht den einen oder anderen Informationen. Wir bleiben natürlich dann dran an den Themen und besprechen uns dann, also im Juli wird es dann wieder eine Folge geben.
Ja, wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Comeback-Verkündung. Vielleicht müssen wir über unser Abschiedsspiel sprechen. Wir haben jetzt ja alle mitgekriegt, Christian Ehrhoff feiert mit 41 sein Comeback. Vielleicht
gibt es. Ich wollte es dir ersparen, dich zu fragen, ob du sowas vorhast.
Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Überraschung, wo wir sagen, oh, da müssen wir eine Sonderfolge einbauen. Aber in dem Sinne, jetzt gucken wir mal, dass die Badehose ordentlich zum Tragen kommt. Die nächsten Wochen wir das tolle Wetter genießen. Natürlich verfolgen wir weiter die NHL und drücken Lukas Kelble jetzt im Finale nach einer 3-0-Führung ganz, ganz kräftig die Daumen und dann schauen wir, was passiert. Und ansonsten wissen wir alle, Anti, die Eishockey-Karriere entsteht oft im Sommer. Sommertraining ganz, ganz wichtig. Da werden große Karrieren gemacht. Da wird sich auf die gute Saison vorbereitet. Das heißt, für uns heißt es auch weiter schwitzen. Und vielleicht könnt ihr uns ja aber zwischendurch mal hören. Wir werden es auf jeden Fall bekannt geben, wenn es was zu besprechen gibt und werden euch dann auch informieren.
So machen wir es. Also schönen Sommer an alle und wir sind bald wieder da.